Was haben wir gelernt? Der Wochenrückblick mit den Krautreportern bei Detektor FM.
2 Tage Feuerpause in Aleppo. Dazu erklärte sich Russland gestern bereit. Mal wieder. Damit würde das Land den Forderungen der Vereinten Nationen nachkommen. Bereits nächste Woche könnte die Feuerpause starten, so das russische Verteidigungsministerium via Twitter. Höchste Zeit, denn der von islamistischen Rebellen kontrollierte Osten der Stadt ist von den syrischen Regierungstruppen und ihren Verbündeten eingekesselt. Das verhindert maßgeblich die Versorgung der Menschen in der Stadt. Über dieses und weitere Highlights der Woche spreche ich mit Krautreporter Christian Fahrenbach. Hallo Christian.
Hallo.
Ein Foto aus der umkämpften Stadt war diese Woche sehr präsent in den Medien. Es zeigt einen 5-jährigen Jungen, verletzt und wie es aussieht, eingestaubt von den Trümmern, denen er gerade so entkommen ist. Das Foto steht gewissermaßen dafür, wie sehr die Zivilbevölkerung unter den Kämpfen in Aleppo leidet. Es gibt kein Trinkwasser, die Versorgung mit Lebensmitteln durch Hilfsorganisationen findet nicht statt. Das sind alles Meldungen, die sind schon relativ alt. Wie wahrscheinlich ist es denn jetzt, dass Russland sich diesmal an die Feuerpause halten wird?
Eher unwahrscheinlich vermutlich, denn also es gibt ja im Moment schon eine Feuerpause, das heißt, das ist eine tägliche im Moment, es soll 3 Stunden pro Tag eine Waffenruhe geben, da gibt es aber auch immer wieder Berichte von Organisationen wie Amnesty, die sagen, dass es halt sich daran nicht gehalten wird und jetzt ist die Idee zu sagen, okay, es soll pro Woche immer 2 Tage Feuerpause geben, um die Menschen, die dort eingekesselt sind, besser versorgen zu können, aber oft funktioniert das eben auch nicht und wenn es dann da um die Gründe geht, dann ist es eher so, dass gesagt wird, ja, das sind ja auch die anderen, die dafür sorgen, dass das nicht eingehalten werden kann. Das ist ja jetzt auch bei dem Foto dieses kleinen Jungen so gewesen, dass da auch dann die russische Seite gesagt hat, naja, der ist halt auch kein Opfer von unseren Kämpfern oder von Regierungskämpfern geworden. Russland unterstützt ja die Truppen des amtierenden Diktators Bashar al-Assad, sondern es sei halt ein Problem gewesen der gemäßigten Rebellen, die dafür sorgen würden, dass eben dieser Junge keine vernünftige Versorgung bekommen hat und das sei ein ganz anderer Angriff gewesen. Also unterm Strich bleibt da einfach, dass es eine Situation ist, in der halt immer wieder andere Situationen geschaffen werden, die dafür sorgen, dass man so mit dem Finger auf die anderen zeigen kann, warum es alles nicht funktioniert. Das ist alles natürlich wahnsinnig weiter frustrierend. Es ist im 5. Jahr dieser Konflikt. Und bei den Recherchen für den Newsletter bei uns, bei den Krautreportern in dieser Woche, bin ich vor allen Dingen eigentlich dann über diese Zahl gestolpert, die von Save the Children kommt, so einer Kinderhilfsorganisation, die auch immer nicht ganz unumstritten ist und vielleicht auch ein bisschen zu hoch gegriffen ist, aber das tut auch gar nicht zur Sache, weil die Größenordnung allein schon so krass ist. Und bei Save the Children spricht man davon, dass 100.000 Kinder in der Stadt und in der Region im Moment bedroht sind. Und bedroht definieren sie als, dass 100.000 Kinder keinen Zugang zu Wasser, Essen oder einem sicheren Unterschlupf haben. Und das ist eine Zahl, die einem tief reingeht, finde ich.
Zynisch klingt für mich ja auch immer so ein bisschen diese Idee einer Feuerpause, weil man akzeptiert da ja oder muss natürlich auch in gewisser Weise akzeptieren, dass dort dann weiter auf Häuser und auf Stadtgebiete geschossen wird, wo tatsächlich noch Leute leben. Das klingt ja immer ein bisschen zynisch. Und dazu kommt noch, dass man den Eindruck hat, dass sich die Vereinten Nationen dort auch gerne fast schon an der Nase rumführen lassen, immer wieder diese Verhandlungen über etwaige Feuerpausen führt, an die sich dann aber nicht gehalten wird. Gibt es keine Alternative dazu? Will man irgendwie Aktivität und Handlungsmöglichkeit simulieren? Oder warum gibt es immer wieder neu diese Verhandlungen zu Feuerpausen, die letztlich nicht stattfinden?
Ja, das hat natürlich auch damit zu tun, dass einfach die Gemengelage sehr, sehr kompliziert ist. Also, dass man viele Parteien hat, die gegeneinander kämpfen und viele verschiedene Unterstützer, viele Splittergruppen, viele Terroristengruppen. Es gibt ja immer so ein bisschen diese Unterscheidung einmal zwischen quasi krassen Terroristen, dann zwischen gemäßigten Rebellen, die im Westen ja in der Regel dargestellt werden so als die Guten und dann eben zwischen den Regierungstruppen, also Bashar al-Assad eben und seine Unterstützer, auf deren Seite ist zum Beispiel eher Russland. Die gemäßigten Rebellen werden ja von den USA unterstützt, aber auch nicht so richtig. Auch Russland hält sich ja immer bedeckt. Also ich glaube, diese Unübersichtlichkeit ist auf jeden Fall ein Grund, warum man da nicht weiter vorankommt. Und dann ist es natürlich auch so, dass es tatsächlich auch bei den Vereinten Nationen kein starkes Commitment gibt, da tatsächlich vorzugehen. Also man einigt sich nicht darauf, mit einer großen Mission da reinzugehen, auch weil die Interessen so unterschiedlich sind. Also im Sicherheitsrat würde Russland immer konzertierte Aktionen blockieren, einfach weil die unterstützten Parteien eben verschiedene sind. Und Russland hat natürlich den Vorteil, dass es sich als starker und wichtiger Militärakteur in der Region profilieren kann im Moment. Und das ist natürlich auch was, was in Moskau und auch innenpolitisch einfach gut funktioniert.
Echt wahnsinnig frustrierend. Nächstes Thema. Das Kleidungsstück der Woche ist die Burka. Wie viele Frauen in Deutschland tatsächlich mit diesem Ganzkörperschleier rumlaufen, ist unklar. Dennoch wurde in dieser Woche über ein mögliches Verbot bzw. Teilverbot diskutiert. Zumindest in öffentlichen Ämtern nämlich wollen manche Unionsvertreter die Burka nicht mehr sehen, weil der Schleier nicht zu unserer offenen Gesellschaft passen würde, sagte Bundesinnenminister Thomas de Maizière. Spricht so ein Verbot denn für eine offene Gesellschaft?
Tja, das kann man jetzt schön hin und her diskutieren. Es ist natürlich auch die Frage, was soll dieses Verbot am Ende überhaupt erreichen? Also ist das was, was sozusagen auch wieder eher in die eigenen Reihen wirkt, um zu sagen, dass man was tut gegen den radikalen Islam? Also ich meine, erstmal kann man ja diese Grundfrage in Frage stellen.
Findest du in Burka rumlaufen okay?
So wie ich aufgewachsen bin, empfinde ich es als etwas, was dem widerspricht, zu sagen, okay, alle Frauen dürfen sich quasi frei entfalten und sollen als gleichberechtigt sozusagen herumlaufen können. Aber das ist natürlich von meinen Werten und meiner Erziehung geprägt, weil ich erstmal denke, okay, man ist nur dann wirklich frei, wenn man eben sozusagen halt auch ein enges T-Shirt anziehen könnte oder so. Ich verstehe gleichzeitig aber auch, dass es nichts bringt, wenn man es verbietet, denn wenn man es verbietet, das führt ja nicht dazu, dass diese Frauen automatisch super integriert und im engen Rock durch die Gegend laufen, sondern das würde ja eher dazu führen, dass sie noch mehr zu Hause bleiben.
Ich weiß nicht, ob es dir untergekommen ist, mir eher nicht. Gab es denn Diskussionen darüber, an denen sich auch betroffene Frauen beteiligt haben?
Nee, diese Diskussionen gab es nicht. Ich habe sie, oder zumindest habe ich sie auch nicht so mitbekommen. Einfach, glaube ich, weil es sehr, sehr, sehr schwer ist, Leute zu finden. Also die Kollegen bei Bento hatten eine ganz schöne Recherche, wo sie wirklich mal versucht haben, dem nachzugehen. Und das Ergebnis des Kollegen war, also möglicherweise gibt es in Deutschland genau null Burka-Träger, ja. Also alles, was ihm gemeldet wurde auch, ja, und bei uns vorm Flüchtlingsheim, da laufen die massenweise rum. Das stellte sich dann eben heraus als Niqab, das ist das eben, wo die Augen frei sind und nicht dieses Augengitter, oder eben als noch leichterere Verschleierung. Wobei man da ja jetzt sagen muss, also die Unionsminister haben ja jetzt gesagt, okay, wir wollen eine Verschleierung des Gesichts, wollen wir verbieten im öffentlichen Raum, also eben am Verkehrssteuer, also am Lenkrad, bei Behördengängen, im Standesamt oder sowas, in Schulen und Universitäten. Also sie haben es inzwischen ausgeweitet. Es ist quasi nicht ein Burka-Teilverbot, sondern ein Gesichtsverschleierungsteilverbot, wenn man so will.
Dein Verweis auf die Bento-Recherche legt ja nahe, dass es eine Geisterdebatte ist, wo ich finde, das ist nicht mal das ausschlaggebende Kriterium, ob es das jetzt hier gibt und wie oft es das gibt, sondern tatsächlich ist es ja eine gesellschaftliche Debatte, was man gerne möchte oder nicht oder was man für akzeptabel hält oder nicht, oder?
Richtig, und es ist natürlich einfach auch wieder so eine Stellvertreterdebatte, weil es ein viel leichteres Thema ist. Also es ist leichter, darüber zu diskutieren, wir verbieten das jetzt allen Frauen und wenn wir das sehen, dann gibt es ein Bußgeld, anstatt zu sagen, okay, was tun wir denn tatsächlich, um Gleichberechtigung anzuregen nach unseren Vorstellungen? Was tun wir denn tatsächlich, um hinzuschauen, welche unterdrückenden Strukturen es in Deutschland gibt? Also, oder welche Angebote machen wir dort? Wie kommen wir da anders ran als erstmal mit so einem Verbot, was erstmal sagt, ja, wir wollen das hier nicht und wir schließen es weg sozusagen. Und diese Diskussionen sind natürlich viel, viel komplexer, weil es nicht so schön einfach ist, wie zu sagen, immer wenn wir das sehen, muss ein Bußgeld her. Aber je komplexer, desto weniger taugt es natürlich auch für den Wahlkampf und desto weniger hat man auch das Gefühl, jetzt haben wir endlich was getan. Also ich meine, klar entspricht es nicht unseren Wertvorstellungen, wenn Menschen wegen ihres Geschlechts andere Chancen zur Entfaltung haben, ganz sicher. Aber die Frage, ob eben das jetzt das passende Symbol dafür ist, ist eine andere, finde ich.
Über die dramatische Lage in Aleppo und die Diskussion um das Burka-Verbot in Deutschland habe ich mit Krautreporter Christian Fahrenbach gesprochen. Danke, Christian.
Sehr gern. Bis dann.
Was haben wir gelernt? Der Wochenrückblick mit den Krautreportern bei Detektor FM.